SRF 1.
SRF 1.
Donnerstagabend, 3 Minuten nach der 9. Das ist die Sendung Schnabelweit, hier auf SRF 1. Zuchwil ist ein Dorf im Kanton Solothurn. Zuchu, sagen die Einheimischen. Und so ein Einheimischer ist der Alfons Vitelli. Er erzählt in der heutigen Schnabelweit Geschichten aus seiner Bubenzeit zu Zuchu. Zum Beispiel über die Rivalität zwischen den Katholiken und den Reformierten, die in den 30er Jahren noch stärker waren als heute. Und der Alfons Vitelli erinnert sich in diesem Zusammenhang an eine Art religiösen Futterneid von seiner Mutter.
Ich erinnere an meine Geschichte, den Fliegeralarm, was drinnen vorkommt, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Friedensglocken geläutet haben, am ersten Tag des Waffenstillstands, und es dann Leute gegeben hat, die behauptet haben, sie hätten die schützenden Hänge vom Bruder Klaus über der Schweiz gesehen schweben. Und meine Mutter, eifrige Katholikin, war sehr eifersüchtig, weil ein paar Häuser weiter oben Frau Müller, die Mutter hat der Schäbig Müller gesagt, behauptet hat, sie habe die Hänge gesehen. Und meine Mutter, als Katholikin und die weiss, was Wunder sind, hat das nicht gesehen. Und die ausgerechnete reformierte Frau Müller hat behauptet, sie habe das gesehen, die gar nicht weiss, was ein Wunder ist, oder?
Der Alfons Vitelli über die Hänge und über die Müller. Von ihm hören wir in drei Geschichten in dieser Stunde heute Abend. Freche und witzige Geschichten aus seiner Bubenzeit. Redaktion von dieser Sendung, Markus Gasser. Am Mikrofon ganz herzlich begrüssend, der Adrian Köpfer.
Show. Was ist das Rezept zum Gewinnen? Wie kommt man aufs Podest? Wie schafft man es Nummer 1 zu sein? Wie ist wer kennt die Best? Warum, perché, pourquoi, warum Ballade? 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 Sie schön und ich, was ist jetzt neu im Plan? Und gibt's euch noch ein Kind? Warum ausgerechnet Liebe? Ihr habt doch schon Erfolg. Der Führer und Zweckli ist sicher gut.
Und warum jetzt gerade eine neue Säge? Zum Beispiel, also beim anderen Mann.
Pferde beim Schlecken. Sie machen jedes Jahr zum Tier. Sie könnten doch mal etwas über sich sagen. Ja, so einfach ein paar Sätze über ihre Persönlichkeit.
Dodo Hug mit der Warum-Ballade da auf SRF 1 in der Mundart-Sendung Schnabelweit. Und das wäre die Mundart-Sendung Schnabelweit ohne den Briefkasten. Fragen von Hörerinnen und Hörern werden da beantwortet. Fragen zu Wörtern, Namen oder Redewendungen. Und heute hat sich der Markus Gasser ein Handvoll davon rausgepickt und die erste Frage, die kommt von der Barbara Bürki aus Utzigen bei Bern. Ihre Frage ist ganz einfach. Ich interessiere mich für die Wortgeschichte vom Grußwort Hallo.
Ja, hallo, das ist aber eine gute Frage. Im Moment wird ja das Hallo richtig inflationär gebraucht bei uns. Eben beim Begrüßen zum Beispiel Hallo zusammen oder nur Hallo. Aber das gibt's gar noch nicht lange, das Hallo. Die traditionellen Grußformeln im Schweizerdeutschen, die sind Grüße, Grüezi, Guten Tag, Guten Oben, Sali, Hoi oder auch Ciao. Das ist auch schon vor über 100 Jahren aus dem Italienischen übernommen worden. Aber Hallo, das ist erst in der jüngsten Zeit aus dem Hochdeutschen in die Mundarten hineingekommen. Das sieht man übrigens schön an den beiden Baseldeutsch-Wörterbüchern. Im älteren von Rudolf Sutter aus den 80er Jahren ist das Wort überhaupt nicht drin. Im jüngeren von 2010 ist zu Hallo ein ganzer Artikel drin mit 4 verschiedenen Bedeutungen. Erstens, grüß dich. Zweitens, grüß euch. Drittens, Zuruf. Und viertens, Ausruf des Entsetzens. Also so, Hallo, geht's noch? Das ist die neueste Bedeutung, beliebt vor allem bei den jüngeren Semestern, aber ich brauche es selber auch schon die ganze Zeit.
Und beliebt auch bei den Abfahrten in der Schule. Hallo, geht's noch mit dem Velo dort über den Rasen zu fahren?
Ganz genau, ja.
Warum ist eigentlich das Hallo so beliebt worden?
Ja, zum einen ist es sowieso Trend, Wörter aus dem Hochdeutschen zu übernehmen in die Mundart. Das Hochdeutsche ist einfach sehr präsent bei uns. Und das Hallo, das ist aber auch noch darum praktisch, weil man sich nicht im Voraus muss entscheiden, ob man duzt oder siezt. Mir passiert es zum Beispiel oft, dass ich nicht mehr weiss, ob ich mit jemandem früher schon mal Duzis gemacht habe oder nicht. Und wenn ich Hallo sage, dann lässt das noch in der Schwäbe, im Gegensatz zu Grüße oder zu Ciao.
Gut, Frau Bürki möchte noch gerne wissen, die Wortgeschichte von Hallo.
Jawohl, als Grußwort ist Hallo auch im Hochdeutschen jung. Das ist aus dem Englischen Hello übernommen worden. Ursprünglich ist Hallo in der deutschen Sprache eben kein Grußwort, sondern ein Rufwort. Laut antreibender Zuruf steht im Grimmschen Wörterbuch. Und zwar ist es ein Imperativ, also die Befehlsform zum althochdeutschen Verb «hallon», «hallon», mittelhochdeutsch «hallen», «hollen», wo die Bedeutung hat «erschallen lassen», «rufen», «herbeirufen». Aus diesem Verb haben sich die Ausrufe oder Befehl «hallo» oder auch «holla» bildet. So hat man zum Beispiel der Fährimann vom anderen Ufer zu sich übergerufen.
Dann haben wir ein Mail bekommen von der Rebecca Gessa Zwingli. Sie interessiert sich für ihren angeheirateten Namen Gessa. Die Familie von ihrem Mann, die kommen aus dem waadtländischen Dorf Sainte-Croix. Und sie interessiert sich einerseits für die Bedeutung von diesem Namen, aber auch für die Endung AZ, also Gessa. Und sie weiss, dass es im Familienwappen ein Geiss drin hat. Markus Gasser, heute mit dieser Geiss etwas anfangen?
Ja, ich bin nicht Romanist, ich bewege mich hier auf dünnem Eis, ich muss es zugeben. Der Familienname Gessa, der ist nach dem Schweizer Familiennamenbuch tatsächlich aus Sainte-Croix im Kanton Watt. Westlich von Yverdon, an der Grenze zu Frankreich gelegen, dort war der Name schon vor 1800 Einbürger gewesen.
Aber so ganz spontan könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass eingewanderte Deutschschweizer waren, die Geisser oder so geheissen haben. Und der ist halt im Französischen zu Gessa geworden.
Das könnte man fast meinen, wegen der Geiss im Familienwappen, genau. Ich weiss nicht, wie alt das Wappen ist und wie die Geiss dort reingekommen ist. Das könnte man sicher herausfinden. Irgendwie muss auf jeden Fall die deutsche Sprache dort reingefunkt haben, dass Gessa und Geissa irgendwie zu einer langen Verbindung gekommen sind. Aber rein sprachlich, also vom Französischen beziehungsweise vom franco-provenzalischen Dialekt, der dort zugrunde liegt, hat Gessa sicher nichts mit Geiss zu tun.
Sondern mit was?
Es könnte zu Französisch «Gess» gehören, Altfranzösisch «Gess», Provenzalisch «Geissa», «Geissa». Und das bedeutet Hülsenfrucht, Linse oder auch Kichererbsen. Das gehört vielleicht zu Latinisch «Vicia», wo Hülsenfrucht bedeutet. Eine andere Idee kommt aus dem französischen etymologischen Wörterbuch auf dem Internet. Dort steht, dass altfranzösische «Gess» könnte von Latinisch «Faba Egyptia» ägyptische Bohnen kommen. Auf alle Fälle müsste der Name einem Gemüsehändler oder einem Gemüsebauer gegeben worden sein, einem, der eben Hülsenfrüchte hatte.
Dann kommen wir zur Endung AZ im Namen Gessa.
Ja, das Z, das spricht mir ja gar nicht aus. Und AZ als Endung, das ist in der Romandie eine übliche Schreibung von einem unbetonten Endungs-A.
Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Die hat uns Heidi Merz aus Zürich geschrieben. Sie möchte nämlich gerne wissen, von wo das der Name Mick für Emil kommt. Ihr Vater hat nämlich Emil oder eben Mick geheissen.
Mick ist eine spielerische Verformung von Emil, eine sogenannte Koseform. Da ist einfach an die Silbe «Mi» hinten ein «G» statt ein «L» gehängt worden. Das klingt ein bisschen säcker, ein bisschen vertrauter und ein bisschen rabiater, wie so Koseformen eben sind. Von dem gibt es auch Weiterentwicklungen wie «Mickel» oder im Bernbiet «Miku» oder «Mickeli». Die Kurzform «Mick Micki» die kann übrigens nicht nur von Emil kommen, sondern auch von Emily, also einer Frau meinen. Oder sogar von Maria. Mick, Micke, Mickeli, Mikschi oder Maike, das sind alles Entstellungen zu Maria. Manchmal kann man den Weg von einem Namen zu einem Kosenamen kaum mehr nachvollziehen. Mein Kollege Christian Schmutz hat im Briefkasten vom 4. April vom Hittel geredet, das ist der Christian, weit weg, und vom Beppi, das ist der Johann Jakob.
Beppi, Johann Jakob, ist das sicher, dass Beppi von Johann Jakob kommt? Jemand meint, es kommt von Josef oder Sepp.
Ja, darum bringe ich es nochmal. Das hat nämlich Sophie Baumgartner aus Weinfelden auch geschrieben. Wir liegen falsch mit Beppi, hat sie geschrieben. Das kommt von Giuseppe, Seppe, Seppi, Beppi. Sie hat schon recht. Josef, das wird schon zu Pepp oder zu Beppi verändert. Aber der Basler Beppi, der kommt trotzdem von Johann Jakob. Der Johann Jakob ist früher unglaublich beliebt gewesen als Doppelname, nicht nur zu Basel, aber dort offenbar besonders. Und da hat man natürlich dann auch verkürzt und entstellt, zuerst vielleicht zu Hans Kobi oder so ähnlich und dann immer weiter weg. Belegt ist im Idiotikon Hambob, also die schwierige Kombination NSK von Hans Kobi, ist zu MB, Hambob, vereinfacht worden. In der Verkleinerung dann zu Hamböppeli, Hamböpper. Auch diese Formen sind beleidigt im Idiotikon. Und aus Pöppeli ist dann im Baseldeutschen, wo ja entrundet, Pöppeli geworden. Das Ham ist vorne weggekürzt worden. Und schon haben wir den Beppi.
Der Werner Blüss aus Olten hat uns ein Mail geschrieben und er stellt fest, dass im Schweizerdeutschen kann man sagen, hast du gehört oder hast du gehört? Im Hochdeutschen geht es aber nicht. Hast du gehört, kann man zwar sagen, aber es geht nicht, hast du zugelost. Und er findet, es muss doch neu in diesem Fall einen Unterschied geben zwischen «hören» oder «hören». Wo liegt der Unterschied, Markus Gasser?
Der Unterschied ist, dass wir im Dialekt zwei verschiedene Wörter haben für aktives und für passives «hören». Also das «hören» entspricht dem «horchen», «aufhorchen», also einem aktiven «zuhören», «ahnenhören», so mit gespitzten Ohren. Und darum auch die Aufforderung «los», «los zu». Und das Gehören dagegen, das ist eher das passive Zuhören, also das Aufnehmen von dem, was man hört, das Entgegennehmen sozusagen. Am einfachsten kann man es zusammenfassen im Sprichwort, wer nicht lost, gehört nichts. Also wer nicht aufmerksam zuhört, der vernimmt auch nichts.
Und das kann man im Hochdeutschen nicht unterscheiden?
Doch, natürlich kann man das unterscheiden. Man nimmt anstatt «losen» einfach andere Verben wie «horchen», «lauschen», «zuhören», «hinhören» oder so. Der eigentliche Unterschied ist, dass man in der Standardsprache «hören» für beides kann brauchen. Also wer nicht «lost», gehört nichts, könnte man im Hochdeutschen theoretisch sagen, wer nicht hört, hört nichts. Und das kann man im Schweizerdeutschen eben nicht. Der Unterschied zwischen «losen» und «hören» ist übrigens der gleiche wie bei «schauen» und «sehen». Im Hochdeutschen schauen und sehen.
Von Hallo bis Hören und Hören ist es im heutigen Briefkasten gegangen. Und wenn ihr auch so eine Frage habt, dann schreibt sie auf und schickt sie an folgende Adresse. SRF 1, Schnabelweit 80 42 Zürich. SRF 1, Schnabelweit 80 42 Zürich. Oder ihr schickt die Frage via E-Mail an mundart@srf.ch. mundart@srf.ch. Den nächsten Briefkasten gibt es dann heute in der Woche hier in der Sendung Schnabelweit. We'll be right back. 20 Minuten nach der 9 ist es. Ihr hört Mundartsendung Schnabelweit da auf SRF 1. Der Alfons Vitelli kommt aus Zuchwil im Kanton Solothurn. Er war Ingenieur, hat zuerst das Baugeschäft vom Vater übernommen und nachher lang in der Papierfabrik Biberisch gearbeitet, die vor 2 Jahren schliessen musste. Der Alfons Vitelli war dann aber schon pensioniert und hat andere Sachen gemacht. Er hat nämlich angefangen, Geschichten schreiben und sie auch erzählen. Geschichten von früher, aus seiner Zeit, wo er noch ein Giu war. Zum Beispiel Geschichte Zuchler Stützli 6, die wir jetzt gerade hören. Und ein Wort schon zum Voraus. In dieser Geschichte kommt der Sumawusha vor. So haben dann die Buben und die jungen Männer gesagt, für eine schöne Frau. Woher ist der Ausdruck Sumawusha kommt, das erklärt der Alfons Vitelli gerade selber.
Ja, Sumawusha ist natürlich bei uns Buben und dann auch bei der als Jugendliche schon ein Begriff gesehen. Das hat einfach bezeichnet, dass das eine super maximale Wunderschaben ist. Das ist eigentlich die Abkürzung davon. Das ist also ein Weibsbild, das sehr hübsch ist und vielleicht auch ein bisschen aufgetackelt und im Dorf aufgefallen ist, weil sie sich vielleicht besonders rausgeputzt hat und geschmückt und angelegt. Und heute würde man sagen, sexy vielleicht. Mhm. Ja.
Sexy wäre deutlich kürzer als super maximale Wunderschaben. Aus heutiger Sicht politisch natürlich nicht mehr korrekter Ausdruck. Was die Frau in der Geschichte Zuchler Stützli Sex für eine Rolle spielt, das gehört dritten. Es liest der Alfons Vitelli selber.
Zuchler Stützli Sex. Zu meiner Bubenzeit hat man auch in den grössten Schweizer Städten noch nichts von Piepshows gewusst. Aber wir zu Zuchl haben so etwas Ähnliches schon längstens gekannt. Wie das gekommen ist, ich erzähle euch die Geschichte, die ich aber nur vom Hören sagen weiss. Zmitz im Dorf, vis-à-vis vom Gemeindehaus, steht das altehrwürdige Restaurant Linde. Heute heisst es zwar modern King's Pub. Westlich von der Linde, Richtung Kirche, ist der Zentralhof und zwischen diesen beiden Häusern durch geht der Winkelweg. Ein bisschen weiter hinten, von der Hauptstrasse weg, ist am Winkelweg rechts heute ein Parkplatz. Genau dort ist zu meiner Bubenzeit das Quenzenhaus gestanden. Ein kleines, altes und verlottertes Häuschen, das gegen die Strasse mit einer hohen Mauer abgrenzt war. Wo eben das Quenzen, eine kinderreiche Familie, wie im vorigen Jahrhundert zusammengepfercht drin gehauset hat. Die Kinder waren in unserem Alter und mit uns in die Schule. Der älteste war der Röbel, der wahrscheinlich von seinem Vater das aus nichts Geld machen geerbt hat. Der alte Quenz, ich habe ihn nie anders im Dorf gesehen, das rumschlurpen, als in seinen dunkelbraunen, halblinigen Hosen, ohne Hosenträger. Dafür beide hängen in den Hosensäcken, weil die mussten die Hosen tragen. Mit der schwarzen Zipfelkappe, die Storzen in steifen Holzböden, ohne Socken und Schuhbängel. Er war ein leidenschaftlicher Händler, der sein Geld hauptsächlich mit dem Zusammenkaufen und wieder Verhützen von Gantwar und mit Abbruchauto gemacht hat. Zurück zur Linde. Auf der Westseite, ganz am Strassenrand vom Winkelweg und also gegen den Zentralhof über, ist damals ein riesiger Kästelbaum gestanden. Und jetzt kommt der Röbel Quenz ins Spiel. Da ist nämlich einmal an einem sommerlichen Samstag gegen oben auf dem Kästelbaum des rumgeklettert und hat dabei gemerkt, dass er genau ins offene Erststock-Badzimmerfenster vom Zentralhof hineinsieht und dort, was alle was, Spannendes entdeckt. Richtig. Herr Frey, seines Zeichens Stifterschleifer in der Lehrlingswerkstatt von der Cintilla, seine Wasserstoff-Superoxid-blonde Frau und überhaupt Sumawusha, beim wöchentlichen Vollbad. Jesus, muss das dem Röbel in die Knie gefahren sein. Ein so ein paradiesisches Geschenk. Und der lässt sich erst noch Geld daraus machen. Augenblicklich ist dem Röbel klar geworden, dass hier Stütze drinnen liegen. Am Mende drauf geht er zu den Stiften in die Cintilla ab und sagt, Giele, kommt hören. Wenn ihr eurem Chef, der euch die ganze Zeit sowieso nur tribuliert und schikaniert, sein Alte, einmal Füdelblut, wollt sehen baden, dann müsst ihr am Samstag um 5 Uhr bei mir am Winkelweg antraben. Aber vergessen das Portemonnaie nicht. An den nächsten Samstagen hat der Röbu so gegen den Fünfen das Leiterli am Kästelenbaum angestellt. Die lernbegierigen Spanner sind angerauscht und der Röbu hat Kasse gemacht. Ein Logensitzplatz auf dem aussichtsreichsten Ast, wo man die Nackedei in voller Aktion beim Planschen beobachten konnte, hat es 50 gekostet. Der Ast etwas weiter unten, wo nur noch Aussicht auf etwas oben ohne Boden hat, ist für ein 20 weg. Und der Ast im unteren Stock, wo höchstens noch während der Frottierphase ein bisschen Blutz hat erahnen, hat noch einen Batzen hergegeben. So ist es gekommen, dass wir in Zuchau schon lange das hatten, was sie viel später dort in Zürich aussen als Stützli-Sex glaubt haben, erfunden zu haben.
Ich höre den Ausdruck immer wieder gern. Summa Wuscha, super maximale Wunderschaffen. Der Alfons Vitelli ist es gsi mit einer Geschichte aus seiner Bubenzeit in Zuchwil. Und er hat nach seiner Pensionierung angefangen, so Geschichten aufzuschreiben und zu erzählen. Der Redakteur dieser Sendung, Schnabelweid, Markus Gasser, hat mit dem Alfons Vitelli geredet und von ihm wollte wissen, ob die Geschichten, die er da erzählt, ob die eigentlich erfunden sind oder ob die tatsächlich passiert sind.
Meine Geschichten sind Zuchlergeschichten. Und sie kommen aus meiner Bubenzeit. Und die sind alle wahr. Die habe ich erlebt. Oder sind mir etwa erzählt worden. Aber es ist schon eine lokale Angelegenheit.
Ist das Geschichtenerzählen schon immer ein Teil gewesen von eurem Leben?
Eigentlich nicht. Der Anstoss ist gekommen an einer Klassenzusammenkunft mit dem 36er-Jahrgang, wo wir gefunden haben, es wäre schön, man könnte die Geschichten von früher aufschreiben, sie sammeln, mit der Hoffnung, wir können es auch einmal rausgeben in einem Broschürli. Und ich habe mich dann dahinter gemacht und habe gemerkt, ja, das sprudelt ja eigentlich nur so aus mir. Und dann habe ich nicht lange müssen machen. Habe ich eben ein Dutzend Geschichten wie Anka. Und eine, glaube ich, lustiger als die andere.
Jetzt in euren Geschichten kommt vielen ist die Gintilla vor, Fabrik in Zuchwil. Und die hat es schon in eurer Bubenzeit gegeben. Die ist 1917 gegründet worden. Die war in den 30er Jahren Bub gewesen. Gintilla ist eine Fabrik, die Elektrogeräte herstellt. Und es gibt es ja eben heute noch. Was hat die Fabrik damals für das Leben im Dorf bedeutet?
Also Gintilla war natürlich ein grosser Arbeitgeber gewesen. Nebst der Waffenbude, wo gerade nebendran steht, ist Gintilla die grosse Fabrik gewesen und ist sehr berühmt worden, weil sie Autobestandteile gemacht hat, Spulen zum Beispiel, Hupen und vor allem der Vertex-Zündverteiler, der ja im Flugzeug vom Lindbergh eingebaut war, in der Spirit of St. Louis, wo er den ersten Atlantikflug gemacht hat damit. Und der Lindbergh ist der einmal auf die Suche gekommen, das haben uns unsere Vorfahren erzählt, ist auf die Suche gekommen, schauen, woher als der zuverlässig Zündverteiler von seinem Motor, von seinem Flugzeugmotor hergekommen ist. Das ist der Zusammenhang mit der Gintilla. Die Waffenbude ist auch berühmt worden, also das ist die Waffenfabrik Solothurn und ist berühmt worden, weil in den 30er Jahren nachdem, als der Hitler im Deutschen an die Macht gekommen ist, mit freundlichen Mitarbeitern hier sehr ins Gerät gekommen ist und wir dann nachher zusammengestanden sind und die Männer von Zuchwil dann mussten für Ordnung sorgen. Das ist eine ganze Story für sich, dass sie die berühmten Männer von Zuchwil, der Altamme Sutter, der ein Freund war von Philipp Petter im Bundesrat dazumal, und die senkrechten Zuchler haben da müssen sorgen, dass der Schade, wie er geheissen hat, seine Umtriebe, hat man dem gesagt, hat müssen einstellen. Also Anschluss verlangt worden an Grossdeutschland und so weiter, wie es den Österreicher gegangen ist, das ist dann so in der Luft gelegen. Aber das ist 1934, das habe ich nicht mehr selber erlebt oder noch nicht selber erlebt. Das weiss man aus den Annalen, wo einem die Älteren in der Geschichte Unterricht erzählt haben.
Jede Geschichte von euch fängt an mit «Zu meiner Bubenzeit». Das ist das feste Element. Warum schreibt ihr nur von früher? Gibt es einen bestimmten Grund?
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe dann nachher mit meiner Studienzeit und mit auswärts arbeiten eine Zeit lang den Faden verloren zum Dorf. Und erst, als ich wieder heimgekommen bin, habe ich dann wieder ein bisschen neu Wurzeln schlagen. Und darum ist es auch ein bisschen mehr mit verbunden, mit der Bubenzeit verbunden, meine Geschichten. Weil ja dann auch, wenn ich dann als gestandener Berufsmann und ausgebildeter Bauingenieur heimgekommen bin, ist dort die Bubenzeit mit Streicheln spielen natürlich vorbei gewesen.
Die Mundart von Zuchwil, das ist typisch Solothurnerdeutsch, würde ich jetzt mal sagen. Zuchwil ist ja, liegt ja sehr nah an Solothurn. Gibt es etwas ganz Typisches für einen Dialekt von Zuchwil, jetzt auch sogar zum Beispiel, wo anders ist als in der nahen Stadt Solothurn?
Ja, ist mir eigentlich nicht so bewusst, mit Ausnahme, dass ich glaube, dass wir ja im Wasseramt gehören, zum Bezirk Wasseramt, dass der Wasserämter viele Ausdrücke hat, wo das W drinnen vorkommt. Zum Beispiel sagen wir nicht Kille, wir sagen Kilche und da ist eben ein W drinnen, Kilche. Oder wir sagen schwul. Und wir sagen gut. Es ist ein G-W-U-E-T. Gut. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit gegenüber der Leberberger oder dem Buchiberger oder eben auch dem Stadtsolothurner. Aber sonst ist mir nicht sehr viel bewusst. Wir reden einfach, so wie es der Schnabel gewachsen ist, Solothurndeutsch.
Und sonst vielleicht noch etwas sprachlich Typisches für Zuchwil?
Also, wir haben manchmal das Gefühl, wir seien wirklich mitten in der Schweiz daheim. Wenn wir nämlich auf Bern gehen, dann sagen wir nicht, wir gehen nur auf Bern, sondern wir gehen auf Bern rauf. Oder wenn wir auf Grenchen gehen, dann gehen wir auf Grenchen rauf. Und wenn wir auf Genf gehen, gehen wir auf Genf runter. Und auf Zürich geht man raus. Und auf Luzern geht man rein. Und auf Herzogenbuchsee geht man über. Und auf Baustu geht man hinterher. Und wenn man jetzt den Baustuhl sieht, dann kommt man dann gerne wieder vor auf die Suche. Das ist vielleicht eine von diesen Redensarten.
Also das Zentrum von der Welt ist
Zuchwil. Wir sind der Bauchnabel von der Schweiz, ja genau. Und ein Punkt ist noch der, wenn wir dann fort waren, dann sagen wir dann nicht einfach, jetzt gehen wir heim. Wir sagen dann, wir gehen aus der Schweiz auf die Suche.
Aus der Schweiz auf die Suche.
Aus der Schweiz auf die Suche.
Aus der Schweiz. Auf Zuchu. Mama, selbstbewusst, die Zuchwiller. Mehr Geschichten vom Alfons Vitelli gehört ihr noch vor der Zähne, da in der Mundart-Sendung Schnabelweit. Es war halb zehn.
Es liegt ein Städtchen wunderhübsch am blauen Strand. Sie ist immer so gsi, sie ist immer so gsi. Es guckert der St. Ursedon wie tausend übers Land. Sie immer so g'si. Viel Liebe halt ich löscht der Hetz und Giebel durch und Tor. Es wohnt das eigenes Völkli drin, voll gemüht und voll Humor. Sie liebst noch ich, was gemütli Gott, da bin ich auch dabei. Sie ist immer so g'si. Solothurn, sie frömmen noch als andere Schweizer Städte. Sie ist immer so g'si. Will man da einen ganzen Haufen Bruderschaften hat, sie ist immer so g'si. Alle Jahre Skala fressen und ein guter Wein. Christen, Heiden, Katholiken, alles ist dabei. Doch der, wo etwas ändern will, kommt ganz als Letzort hin. Sie ist immer so g'si. Der Wengi gilt im Solothurn mit Recht als Landesheld. Sie ist immer so g'si. Er hat sie das nicht schiessen können, grad vor Kanonen gestellt. Sie ist immer so g'si. Sie geischlebt auch noch heutzutage, wenn einer loslassen will. So stoppt man ihm vor das Kanonenrohr und sagt, bist du doch still.
Das ist ja gegen wenige Gäste, wo denkst du an ihn? Sie ist immer so gewesen. Schon Menge hat von Solothurn nicht herzig Abschied genommen. Sie ist immer so gewesen. Es hat ne dunkt der Müsse die Welt, es halt ne nimmer da. Sie ist immer so gewesen. Und draussen in der grossen Welt, da hat ne etwas gespürt. Er hat am oben und im Tramsamt draussen Glocke gehört. Und schrecklich hat man's heimgeblockt, nun Städtli lieb und klein. Sie ist immer so gewesen.
Passend zu der heutigen Sendung, was um die Solothurnische Zuchwil geht, haben wir jetzt Solothurner Lied. Sie ist immer so gewesen. Solothurner Hymne sozusagen gehört, gesungen von den Bettlachsingers. Schnabelweit hier auf SRF 1 am Donnerstagabend, heute mit Geschichten aus dem solothurnischen Zuchwil, erzählt vom Alfons Vitelli. Wir haben schon eine von diesen Geschichten gehört, von einem Bubenstreich, und die nächste Geschichte, die handelt von einem Dorforiginal, einem Zieglersiegel. Auch diese Geschichte ist wahr. Der Zieglersiegel hat es einem Alfons Vitelli selber erzählt.
Der Zieglersiegel. Zu meiner Bubenzeit ist der Zieglersiegel am Samstag manchmal zu uns übergekommen, für mit Mutter und Vater zu jassen. Der Siegel war etwa 10 Jahre älter als mein Vater, also in den 1890er Jahren im ältesten Dorfteil von Zuchl auf die Welt gekommen. Durch und durch Zuchler, Nachtwächter in der Cintilla, gänge krumme Tubakpfeife mit aufgemaltem Gesicht und Jötli aus Deku im Mund, Schnauz, Wache, hellen Augen, Filzhut mit einer Herrengägerfeder auf dem Kopf, einen abgewetzten grünlichen Kittel und graue Zwillkosen an, mit Wadenbinden um die Beine bis an die Knie rauf, einen Rucksack am Rücken und gäng ein listiges Lächeln auf den Zähnen. Der Siegel hat aus seiner düsteren Jugendzeit mal folgende, unvergessliche Geschichte erzählt. Ich bin in einer kinderreichen, kühlchenmausarmen Familie in einem kleinen, armseligen Stöckli, nicht weit vom Martinskirchli weg zu Zuchl auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Der Vater war ja nichts nutz. Er war hoffnungslos am Alkohol verfallen, hat Tote gräbert und taglöhnert, wenn er überhaupt hat arbeiten konnte. Die Mutter musste springen und das wenig Geld, das hier rausgeschaut hat, dem Vater vor der Nase wegschnappen. Sonst hat er es noch am gleichen Tag in der Linde oder im Birchi in Alkohol umgewandelt. Er hat geschnapset und manchmal gestunken wie ein Beizifass. Der Hunger war bei uns Dauergast. Soziale Institutionen, wie man das heute kennt, hat es dann noch nicht gegeben, ausser dass uns die Bürgergemeinde etwas unterstützt hat. Und gleich ist eines Tages das Glück über uns gekommen. Im nahen Bauernhaus hat es nämlich auch von brennen. Plötzlich ist im Dorf Betrieb aufgekommen. Die Leute haben herumgeschrauen, sie konnten springen, für den Bauer zu helfen. Zuerst ist es ja darum gegangen, Tiere aus dem Stall zu nehmen. Alles war wegen dem im Stall gewesen. Und niemand hat sich um ein Wohnteil gekümmert. Und das war meine Stunde gewesen. Weil ich gewusst habe, dass in der Küche im Rauchchemie Schinken hängen, bin ich hinter dem Haus über einen Haken geklettert, von hinten in die Küche rein. Und habe wirklich im Räucherchemie, wo schon ganz vernebelt war und das Feuer auch schon da im Dach, einen wahren Prachtsgücker von einem Schinken gesehen hangen. Jetzt, Siegel, musst handeln. Wie im Traum ist alles automatisch mit mir abgelaufen. Irgendwo da muss doch ein Leiterli rumstehen. Hinter der Türe, hinter dem Schaft. Die Augen haben angefangen zu brennen. Ich habe schon Stimmen gehört von Leuten, die auch noch im Wohntau wollten Zeug retten. Ich musste das Husten krampfhaft unterdrücken. Da kommt mein Leiterli fast von selber an. Endlich! Schnell angestellt und auf ins Chemie. Der Schinken packt und wieder runter. Aber das ist schneller gegangen, als ich gemeint habe, weil das Leiterli ausgerutscht ist und ich samt Schinken im freien Fall gerade runter Richtung Kuchenboden geflogen bin. Zum Glück der Schinken vor mir. So hat er meine Füdlebacken abgefedert und ist schräg über den Küchenboden geschifert, gerade vor die hintere Türe. Wieder auf den Beinen habe ich das Corpus Delicti gepackt und hing raus über den Hag mit dem Wollen verschwinden. Schon am Türkreis angekommen, sehe ich um eine Ecke der Bauer, der einen Wagen unter dem Dach führen reissen will. Fluchtweg also abgeschnitten. Zurück konnte ich auch nicht mehr können. Es hat schon Leute in der Küche gehabt. Nicht hinterziehen, nicht vorziehen, verdecken. Was machen? Da kommt der rettende Gedanke. Ich stehe ja hier auf dem ersten Brett von der Beschüttelochabdeckung. Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Brett lüpfen, Schinken ab ins grusige Element und Deckel wieder zu. Und bin scheinheilig zum Bauer gesprungen, um ihm zu helfen, den Wagen zu retten. Es hat dann nicht mehr lange gedauert. Das Haus hat brennt wie Zunder. Es war ja ganz aus Holz gewesen. Und unter dem Dach voll staubige Spinnumpeln, die das Feuer blitzartig weitertragen, wie man weiss. Man war froh gewesen, dass Tiere gerettet werden konnten und sonst niemand zu Schaden gekommen ist. Ich habe einen schlimmen Tag und noch eine schlimmere Nacht verbracht. Alles, was passiert ist, habe ich immer wieder erlebt. Es hat dreht mit mir und der wehmütige Gedanke an meinen Schinken im Schüttlachungen hat mich richtig zu Boden gedrückt. Am anderen Morgen war das Feuer verlöscht. Hinter dem Hagführer habe ich beobachtet, was auf dem Hof und der Brandruine alles so abläuft. Gleich habe ich erfahren, dass der Bauer und seine Leute am 12. Uhr bei der Nachbarschaft zu Mittag essen können. Das war natürlich mein Moment für eine Rettungsaktion. Als die Luft sauber war, bin ich mit einem Karst zum Schüttloch geschlichen. Erste Abdeckladen weg, Karst runter, Gusseln, abtasten, da ist nichts. Zweite Laden weg, absuchen, nichts. Dritte Laden weg, Karst runter. Und da lacht mein Glück, trotz grusiger Beschütte und stinkiger Luft an. Ich habe ihn! Halleluja! Säuferli drunter mit den Zinken und dann langsam in die Höhe mit dem Zeug. Schon taucht er unter den Beschütte-Niedeln auf und ich sehe ihn in voller Grösse. Jetzt noch einen zackigen Ruck und die Herrlichkeit von dieser Welt liegt vor meinen Füssen. Schnell, mit beiden Hängen, trotz Beschütte und Kuhdreck zupackt, einem Hag zu, einen kräftigen Schlunk und der Schinken landet hinten dran in Sicherheit. Jetzt zurück, Bretter wieder aufs Beschütte-Loch, der Karst packt und den ewigen Rückzug bloset. Der Schinken habe ich zu unserem Brunnen gedreht, eine liebevoll gewaschen und dort die Mutter orientiert. Die trifft fast der Schlag, dass ihre Bub ist gegangen Schinken stellen und hat partout wollen, dass sie ihn zurückbringen. Nach langer Diskussion hat sie sich aber überzeugen, dass der Bauer auch kaum würde beschüttigschwängerten Schinken essen und hat ihn nicht gerettet, wäre er verbrannt. Und sie hat eingewilligt, vor allem im Hinblick auf die Not im Haus, dass man ihn behalten. Mich hat es fast verjagt vor Freude, habe aber noch eine Woche lang müssen warten. Denn so lang, hat die Mutter gemeint, müssen wir das Glück im laufenden Brunnen wässern. Ich konnte es fast nicht erwarten, aber der Tag ist gekommen, wo die Mutter das Messer vorgenommen hat, mit uns allen raus vor dem Brunnen ist, der Schinken rausgelüpft und die erste Scheibe abgeschnitten hat. Ein magischer, heiliger Augenblick. Alle haben wir ein Schnifferli bekommen, alle haben wir dürfen probieren und alle haben wir gefunden. Mama, das kann man essen. So ist bei Zieglers für eine Woche lang Schinken gefüttert worden, wo durch Beschütte und Wasser glüttert war. Der Tourgast Hunger haben wir für eine Woche vertrieben und ich habe gespürt, wie das ist, wenn man von etwas Gutem, wenn auch zweifelhaft Gutem, ein paar Tage hintereinander bis genug kann essen. Und wie ihr seht, hat es mir überhaupt nichts geschadet.
Der Zieglersiegel. So hat die Geschichte von Alfons Vitelli geheissen. Und eine letzte Geschichte aus seiner Bubenzeit erzählt der Alfons Vitelli gerade nach dem Song vom Solothurner Dichter Josef Reinhardt und es hat daheim einen Vogel gesungen.
Es hat daheim ein Vogel gesungen. da aus der Heimat, wie der Wind das Liedli bringt. Nachtigall, ich hör dich singen, das Herz im Lieb tut mir zu springen. Sag mir bald, wie ich mich verhalten soll. Wie der Lied von die Gange, wo ein anderer Vogel singt. Ich hab gelost, ob aus der Heimat, wie der Wind das Liedli bringt.
Der Solothurner Dichter Josef Reinhardt hat das berühmte Lied vom Heimatvogel geschrieben, da in einer jüngeren Version von den Berner Kummerbuben. Das Dorf zu Chwil ist halb reformiert und halb katholisch und hat dort zwei Kirchen. Und das hat immer im Dorf wieder zu einem Krach und Gestürm geführt, sagt der Alfons Vitelli, zum Beispiel gegen die reformierte Pfarrerin, das Fräulein Pfarrer Speiser. Wie man gesagt hat, die hat es nicht ganz leicht gehabt, zu Chwil. Der Topolino heisst Geschichte, erzählt wieder vom Alfons Vitelli.
Der Topolino. Zu meiner Bubenzeit ist das Verhältnis zwischen Reformierten und Katholischen nicht nur zu Zuchu, ziemlich ein verkrampftes gewesen. Von Ökumene noch keine Spur. Die beiden Exponenten im Dorf, der Pfarrer Oskar Stampfli auf der katholischen und das Fräulein Pfarrer Marie Speiser auf der reformierten Seite, haben, glaub, beide gar nichts zur besseren Verständigung, geschwiegen Annäherung beiträgt. Wenn man die zwei etwa mal auf dem Pausenplatz, was selten genug vorgekommen ist, hat gesehen, miteinander diskutieren, ist einem aufgefallen, dass sie einander wieder ins Wort gefallen sind, und der Pfarrer Stampfli ist ihr manchmal mit hochrotem Kopf davongelaufen. Fräulein Pfarrer Speiser hat es also dreifach schwer gehabt zu Zuchu. Erstens Pfarrerin, zweitens Fräulein, drittens Baslerin. Mit ihrem breiten Baseldeutsch hat sie im ländlichen Zuchu sehr exotisch gewirkt. Wo sie dann noch einmal an einem schönen Tag ihres legendären Velo hat stehen und durch ein Auto ersetzt hat, ist der Zapfen total ab. Jösses ist hier im Dorf gelästert worden und weit über die Dorfgrenzen aus hat es ein grobes Geschnurr gegeben. Der herzige Fiat Topolino ist unschuldigerweise der vierte Angelpunkt vom Fräulein Pfarrer geworden. Sie hat sich aber, Chapeau, nicht beeindrucken und ist emanzipiert ihren Weg im patriarchalen, frauenfindlichen Umfeld unbeirrt weitergegangen. Sie ist mit ihrem Auto bewusst oder unbewusst zur Schrittmacherin von der Motorisierung von der katholischen Geistlichkeit geworden, wenn man so will. Der Vikar Alois Habertür hat es dem ein paar Jahre später viel leichter gehabt, ein Auto anzuschaffen und ist weniger ins Gerät gekommen als sie. Er ist auch ein Fiat gefahren. Eine Occasion Fiat Balilla mit etwa Jahrgang 1932. Ein richtiges Beichthäuschen, das ausgezeichnet zu einem passt hat. Die zwei haben also den Motorisierungsgrad von der Zuchler Bevölkerung gesteigert. Er mit dem Palilla und sie mit dem Topolino. Ihre Autoli haben gleich mal zum Strassenbild von Zuchel gehört, wie Emil Rettmann sein akkubetriebener Milchwagen, dem Gerber Beck sein legendärer Motosagosch mit Seitenwagen oder während dem Krieg dem Fankhauser sein Holzvergaser. Der Fräulein Pfarrer, ihres Autoli, ist mehrmals Objekt von Lausbubenstreicheln geworden. Der herzige Fiat Topolino mit seinem 500er Zuckerwassermotörli war ja nicht allzu schwer gewesen und hat sich von einem halbdutzend Achtklässler-Sörmle leicht verschleipfen. So hat Fräulein Pfarrer mehr als einmal ihren motorisierten Untersatz, wo sie auf dem Pausenplatz von Pisoni parkiert hatte, irgendwo in der Umgebung des Schulhauses müssen suchen. Perfider war aber das Aufbocken von diesem Fiatli. Dazu musste das Auto nicht verschleift werden. Die reformierten Gielen haben einfach zuerst vorne gelüpft und unter der Anleitung von einem Lausmädchen sind Holzdütsche unter die Achsbiegen geworden. Und das Gleiche haben daraufhin die katholischen Gielen mit der Hinterachs gemacht. Das Auto also unmerklich höher, aber die Rädchen in der Luft. Dann war es natürlich interessant, aus sicherer Distanz zuzuschauen, wie sich das Fräulein Pfarrer aus dieser unbequemen Lage wieder befreit. Aus der Hostet und hinter dem Hag von der Sattlerei Kohler, Bahnweg 1, hat die ökumenisch zusammengesetzte Süchelbande, inklusive eines Lausmädchen, zugeschaut und hat ungeduldig auf das, was jetzt noch weiter abläuft, gewartet. Wo die Pfarrerin endlich kommt, macht sie die Türen auf, hockt rein, steckt den Zündschlüssel ins Zündschloss, drückt den Anlasserknopf, das Motorli fällt an laufen, sie trampelt die Kupplung, schaltet der Hinterzeitgang ein, lässt die Kupplung langsam los und gibt etwas Gas. Die Rädchen fangen an zu drehen, sie gibt gang wie mehr Gas, das Motorli heult auf, grosse Abgaswolke hinten raus, das Auto macht aber keinen Wank und das Fräulein Pfarrer versteht die Welt nicht mehr. Spätestens jetzt dröhnt ein riesiges Gelächter aus der Hostet von Kohlers. Aber das Drama ist ja noch nicht vorbei. Das Fräulein Pfarrer schaltet den ersten Vorwärtsgang ein, gibt Gas, der Topolino bewegt sich aber keinen Zentimeter. Sie steigt aus und holt Hilfe. Der Kipferfritz, Abwart von Pisoni, war noch am Gangwischen und zeigt guten Willen, einem Fräulein Pfarrer zu helfen. Er steigt ein, lässt an, hängert sie Gang, führt sie Gang, Rauchwolken, Gelächter, kein Wank. Das Auto ist kaputt. Fräulein Pfarrer hat an dem oben zu Fuss haben müssen. Am anderen Tag ist dann ein mit Fiat Garage angeschriebenes Auto neben dem Topolino gestanden. Der Mechaniker hat schnell gemerkt, was hier am Vortag muss abgelaufen sein und heuert in der grossen Pause ein paar starke Gielen an. Die müssen vorne lüpfen, hinten lüpfen und der Mech packt die Holzdütsche ein, übergibt dem Fräulein Pfarrer den Schlüssel und sie ist wieder im Dorf umgekurft wie vorher. Nur eine Erfahrung mit der überaus lebhaften Zuchler Dorfjugend Reicher.
Geschichten aus Zuchwil, erzählt von Alfons Vitelli. Das war die heutige Schnabelwelt, Redaktion von dieser Sendung, nicht von dieser Gasser, sondern von dieser Sendung der Markus Gasser. Die Musik ist von Roland Lütti. Die Schnabelwelt vom nächsten Donnerstag ist ein Magazin, hat also verschiedene Mundartthemen, zum Beispiel das Buch «Steirich» vom Walter Depp oder ein Bericht von der diesjährigen Mundartnacht Gegenwart in Solothurn. 5 Minuten geht's noch, dann ist es 10 Uhr.
Seh weder weiss noch schwarz an dir, nur einen kleinen Schimmer blau. Verdeckt dein Rot auf deinen Lippen, sodass es so erscheint, als wär sie grau. Das macht dich gefährlich und verwirrt mich sehr. Das weißt du sicher ganz genau. Und trotzdem ziehst du mich gegen noch so an wie denn. Doch wär da nur nicht das Blau. Sch- Schon seit Tagen liege ich hier bei mir, suche verbissen nach dem Draht, wo ich seit Jahren glaubt habe, zwischen uns zu sehen und jetzt auf einmal verloren habe. Schwarz vermischt sich mit Weiss und ein Grau aus den Lippen entspringt ein Draht mit einem blauen Punkt. Der grinst mir jetzt ins Gesicht und zeigt auf dich. Du stehst bei mir im Zimmer, gerade eine Atemlänge entfernt. Gedanken ringen in meinem vollen Kopf mit der Sehnsucht um die Wette.
Es war die Mundart-Sendung Schnabelweg am Donnerstag, 23. Mai. Es ist 10 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.